Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gense. Hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Sprinterbahn in der Leichtathletikhalle und Eleiko Langkante Technikstangen. Ich habe mir heute wieder mal einen Gast eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Philipp Frank. Ich bin seit 5 Jahren Athletiktrainer bei den Frauen der Eisbären Juniors, ehemals OSC Ice Ladies, und unterstütze jetzt das Programm auch noch bei Hardy in der U15 und der Regionalligamannschaft.
Philipp, du warst ja auch auf dem SZB, ja, bei uns im Schul- und Leistungszentrum Berlin. Welche Sportart hast du da gemacht?
Ich bin aufs SLZB über das Bogenschießen gekommen, tatsächlich. In der 5. Klasse, 6. Klasse damals, gab es dann quasi diese Sichtung, das Probetraining, und bin dann darüber zum Bogenschießen bis zur 10. Klasse aufs SLZB gegangen. Genau.
Wann bist du denn am SLZB das erste Mal auf die Sportart Eishockey getroffen?
Relativ früh schon. Wir hatten ja immer so sekundär Kontakt zu den Eishockeyspielern, weil das waren die Parallelklassen, da waren es ja wirklich noch ganze Eishockeyklassen. Und richtig zum Eishockey, wir hatten in der 10. Klasse Leute, die dann das Jahr wiederholt hatten und sind dazu mit denen in engeren Kontakt gekommen. Genau, und dann war es tatsächlich so, dass wir in der 10. Klasse die Möglichkeit hatten, uns ein Playoff-Spiel der DNL damals anzugucken. Gegen Mannheim war das, glaube ich, sogar. Ja, und dann sind wir haben uns befreien lassen tatsächlich. Die Deutschlehrerin hat damals gesagt, ja, ihr dürft die Mannschaft unterstützen gehen, euren Klassenkameraden unterstützen gehen. Und dann haben wir uns das Spiel angeguckt und ich war sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, okay, diese Sportart musst du im Rahmen deiner Möglichkeiten selbst machen.
Und welche Jahrgänge waren es damals, mit denen du dein Abitur bzw. das Spiel damals gesehen hast?
Das war der 90er, 91er Jahrgang.
Ach, 90, 91?
90, 91, genau.
Okay, interessant. Nennen wir da noch ein paar Namen,
die dir so eine Erinnerung haben. In meiner Klasse war Daniel Krugel, Christian Leers, Christopher Kasten hatten wir auch in der Klasse. Philipp de Rös war dabei, Philipp Grunwald. Genau, das waren die Eishockeyspieler, an die ich mich erinnern kann.
Okay, ja, sehr schön. Also haben sie auch einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen.
Absolut, absolut. Man sieht sich ja auch immer wieder, gerade im Eishockey in Berlin. Die Eishockeywelt ist klein. Und man trifft sich ab und zu mal wieder auf dem Eis, hat man sich ab und zu noch mal gesehen. Genau.
Ja. Und von da aus hast du sozusagen das erste Mal Kontakt zu der Sportart Eishockey bekommen. Mhm. Wenn wir jetzt weitergehen, du bist jetzt gerade dabei, dein Studium zu absolvieren.
Mein Studium, genau.
Genau, in was?
Ich studiere auf Lehramt Geschichte und Ethik. Und überfachlich bin ich in der Sportwissenschaft mit drin. Ja, also das ist dann quasi freiwillig, das besuche ich selber rein aus meinem eigenen Interesse. Weil es mir einfach hilft und weil mich diese Athletikschiene schon früh interessierte. Man war immer sportbegeistert. Genau, und da hat das dann quasi angefangen. Aufbauend darauf dann selbstständig meine Trainerscheine gemacht in den Fitnesslizenzen. Genau, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Dann kommt jetzt bald der Athletiktrainerschein. Und hoffentlich, wenn es möglich ist, umsetzbar ist, auch noch das richtige Sportwissenschaftsstudium.
Ja, super. Das hört sich ja wahnsinnig interessant an. Wenn wir weitergehen, du bist jetzt seit diesem Jahr oder schon seit letztem Jahr, 2020, hast du ja auch eine Kita bei uns übernommen. Mhm. War jetzt noch relativ wenig gewesen, aber wie waren so deine ersten Eindrücke und Erfahrungen, quasi mit dieser Altersklasse zu trainieren, beziehungsweise in der Sport zu machen, Bewegungssport auszuüben, und wie ist so der Alltag und die Struktur für dich in einem regulären Betrieb?
In einem regulären Betrieb sieht es quasi so aus, dass ich vormittags in die Kita gehe. Dort habe ich verschiedene Gruppen, jeweils für, ich sag mal, ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Wenn man das Ganze, die Kinder aus der Gruppe abholen, wir gehen rüber in den Sportraum im regulären Betrieb. Sich umziehen, kurz warm machen mit einem kleinen Spiel. Und dann habe ich immer so verschiedene Schwerpunkte. Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, wir lernen heute mal zu fangen, zu greifen, dass wir uns mit Ballspielen warm machen. Zwischendurch kleine Spiele einbauen. Am Anfang mache ich immer noch ein ganz witziges Spiel, dass wir uns kennenlernen. Dann werfen wir uns den Ball einfach wirklich im Kreis zu. Und die Kinder müssen ihren Namen sagen und den Namen zu demjenigen, zu dem sie den Ball als nächstes werfen, dass ich mir die Namen halt einpräge. Und es ist natürlich gleich auch eine Übung für die Kinder, dass sie den Ball lernen zu fangen. Zwischendurch wird der Ball dann kleiner. Dann kommt ein zweiter Ball dazu. Dann machen wir das Ganze auch mit dem Fuß. Ja. Und dann gehen wir in die verschiedenen Bewegungsspiele.
Wie alt sind die Kinder, mit denen du Kitasport machst?
Wir fangen tatsächlich an bei 3 Jahren bis 6 Jahren hoch. Mhm. Es gibt nicht immer homogene Gruppen, was die Altersklasse betrifft. Es ist meistens auch sehr verschieden. Das ist von der Kita abhängig jeweils. Und genau, da arbeiten wir dann. Es ist natürlich schwierig, dann noch das Trainingsprogramm zu gestalten. Also wirklich eine Planung. Man kann sich einen groben Plan machen. Wirklich festhalten sollte man dran nicht. Es ist immer, dass man schauen muss, wie kommen die Kinder mit den Übungen zurecht, wie weit sind die Kinder schon, hast du schwächere Kinder bei, die du ja auch mit einbinden musst. Ja, und dann muss man danach das Training gestalten oder die Bewegungsstunde.
Und die Gruppenstärke, wie viel hast du?
Das sind, also jetzt aktuell sind es quasi maximal 12, je nachdem, wie viele Kinder da sind und dürfen. Genau, es beläuft sich meistens auf 10 bis 12 Kinder.
Naja, wenn ich ganz kurz, weil du sagst 10 bis 12 Kinder, meine erste Erfahrung mit Kita-Kindern ist schon lange her. Mhm. Meine allererste Stunde, die ich hatte, damals habe ich einen Elternabend gemacht, völlig naiv, und sagte, ja, wir machen voll die Klasse, 20 bis 25 Kinder, Alter offen. Und ich hatte eine gute Voraussetzung, damals eine Sporthalle gehabt mit so klassischen Tonbänken. Ja. Die Kita-Erzieherin ist gekommen und die musste sozusagen ein Stück laufen. Also man musste die tatsächliche Kita verlassen, um dann in die Sporthalle zu kommen. War schon relativ schweißgebadet und sagt, ach, da bist du ja. Und er sagt, ja, ich habe schon alles vorbereitet und habe mir einen Plan gemacht und was ich alles mache in dieser einen Stunde. Und dann saßen da 25 Kinder und ich so ganz klassisch, naja, dann fangen wir mal an, jeder sagt mir mal seinen Namen. Und das Problem war, dass Kinder dabei waren, die waren 2. Das heißt, die wussten überhaupt nicht, was ich von ihnen wollte. Ich dachte, na, das kann ja hier was werden, ja, so von 2 bis 6 Jahren. Und die Kita-Erzieherin ist rausgegangen und sagte so, ich mache jetzt mal Pause, ich sehe ja, ist gar kein Problem. Und so nach 5 Minuten einige Schreie, einige Brülle, die Gruppe ja. Völlig weg gewesen, ja. mein ganzer Plan ja. Überhaupt. Und ich sagte, das gibt's ja gar nicht, was habe ich denn hier gemacht? Und war einfach nach dieser Dreiviertelstunde, war ich einfach froh, dass ich die alle wieder so ein bisschen kontrolliert habe, eingefangen habe. Dann war es, das ist mir auch passiert in der ersten Stunde, 3 Kinder mussten ihre Windel wechseln. Ich dachte, was riecht denn hier so? Das gibt's doch nicht. Ich bin raus zu der Kita erziehen, sie müssen mir helfen. Das kann ich hier nicht weiter durchziehen. Ich sage, nee, das ist jetzt dein Part. Da musst du dich selber drum kümmern. Die hatte aber Windeln mitgenommen. Ich sage, ich fange jetzt hier an zu Windeln. Das geht nicht. So. Und von da aus bin ich nach Hause und sagte, okay, ey, du musst jetzt hier unbedingt bei 0 die Taste drücken. Erstmal runter von dieser Gruppenzahl. 20 bis 25 Mann und vor allen Dingen... viel zu jung, also 2 Jahre. Ich habe dann so eine Regel eingeführt, später windelfrei und eine Gruppenstärke von 10 bis 12, maximal genau, 15. Ja. Ja, so. Und dann hat das immer besser funktioniert. Weil du gerade sagtest, Bälle fangen, das war so mein Fehler zum Anfang, bin damals in so ein Bällebad gegangen, habe so Kunststoffbälle gekauft, dachte, na gut, lernen wir auch fangen und werfen, greifen, so die feinmotorischen Sachen, ist im absoluten Chaos geendet. Dann bin ich zum Volleyball gegangen, die hatten schon das Kita-Projekt und der hat mir damals den Hinweis gegeben mit diesen Kopfkissen. Im Nachgang ist daraus eine witzige Situation zu Hause entstanden, weil meine Frau hat mir so ein Kopfkissen zugeworfen. Ja, ja. Und ich habe das gefangen und ich habe schon zu ihr gesagt, du, ich mache das noch 14 Tage, dann schmeiß sie hin. Also Kita-Training kannst du nicht abhängig machen von einer Lizenz, du musst dafür leben, geboren sein.
So ist es.
Oder genau. Du hast einen wirklichen Plan, ein gutes Programm und darüber konnte ich mich retten, über dieses Kopfkissen-Programm. Weil auch mit den Bällen, da gab es Situationen, da kamen Kita-Erzieher zu mir und sagten, ja, du musst jetzt hier Kegeln aufbauen. Ehe ich die ganzen Kegeln aufgebaut habe, die Kinder sind da durchgehämmert. Ich sag, du, ich kann ja jetzt hier nicht immer nur Kegeln aufbauen. Also war schon teilweise echt eine witzige Erfahrung gewesen.
Das glaube ich sofort. Ja. Also wenn man am Anfang geht man ja relativ blauäugig ran. Man kennt es von seiner Ausbildung her, man macht sich einen Trainingsplan und arbeitet das dann ab. Da rückt man ganz schnell wieder von ab. Weil man einfach merkt, dass es nicht umsetzbar ist. Ich muss sagen, ich bin aber auch echt froh, dass wir sind da vom Senat recht gut ausgestattet. Wir kriegen unsere Materialien über eine Sporttonne quasi. Da sind alle Materialien drin. Da sind Tunnel drin, da sind Reifen drin, da sind Seile drin, da ist eine Leiter drin. Da sind die Floorballschläger mit drin, unsere Floorbälle sind mit drin. Fußbälle sind mit drin und von daher hat man da immer ein gewisses Repertoire, auf das man zurückgreifen kann. Dann sind die Kitas noch gut ausgestattet. Und was mir sehr entgegenkommt, ist, dass die Kitas mittlerweile also auch die Erzieher mitschicken. Mhm. Das heißt, die Kinder haben ein gewohntes Gesicht um sich herum und wissen, okay, ich werde unterstützt, was mir hilft. Und die Kinder sind nicht ganz alleine und wissen auch genau, okay, ich kann so weit gehen und so weit nicht. Ja,
schön.
Das sind echt gute Sachen.
Lass uns ein bisschen sportspezifischer werden.
Ja.
Du trainierst ja seit ein paar Jahren die Frauen.
Ja.
Meine erste Frage geht dahin, wenn du einen Unterschied machen würdest zwischen Regionalliga oder U15, wo wir jetzt mit einstiegen, kommen wir später dazu noch, wo siehst du die Frauen im Wettkampf, also Training ist ja auch Wettkampf in der Athletik, wo siehst du mal die Unterschiede gegenüber den Sportlern, gegenüber den Jungs?
Mhm. Das ist bei den Frauen eigentlich ganz klar definiert. Wir arbeiten schon im Leistungssportbereich, also im Leistungsbereich, weil es einfach die höchste Spielklasse der Frauen ist. Ja, und dementsprechend gestalten wir das Training. Also wir legen schon sehr viel Wert auf Periodisierung im Training über das Jahr hinweg und schauen, dass wir die Sportler entwickeln und Unterstützungsarbeit für den eigentlichen Sport Eishockey leisten. Bei der Regionalliga ist es so, es ist der Übergang vom Breitensport in den semiprofessionellen Bereich und man muss dazu sagen, dass die Jungs ja auch, wenn sie zum Training kommen, entweder schon das Eistraining hinter sich haben und ihren Arbeitstag oder ihre Ausbildung, ihr Studium schon den ganzen Tag hinter sich haben, also dementsprechend schon ein ordentliches Pensum abgerissen haben und die Trainingsgruppe auch relativ, ich sag mal, nicht homogen ist, sondern heterogen. Also du hast verschiedene Leistungsstände, du hast verschiedene Ausbildungen.
Hast Feuerwehrleute drin.
Und du hast Feuerwehrleute drin. Absolut. Ja. Du hast verschiedene Leistungsstände drin und dementsprechend musst du das Training gestalten. Jetzt gerade in Corona war es sehr, sehr schwer. Wir durften nur mit einer gewissen Anzahl in den Kraftraum. Ich habe das dann immer so gestaltet, dass wir quasi das Training nicht als straffes Programm organisiert haben, sondern wir haben schon ein Programm festgelegt, aber das Ganze so ein bisschen spielerisch gestaltet oder wettkampfmäßig gestaltet, dass die Jungs einfach auch den Teambuilding-Aspekt mehr im Vordergrund haben als dieses stumpfe Abarbeiten von Übungen. Mhm. Dass die Jungs einfach sagen, okay, nach meinem harten Tag bewege ich mich jetzt mal und ich mache was für mich und dieses Zusammenwachsen in der Gruppe einfach mehr haben als ich arbeite hier stumpf meine Kniebeuge ab und ich habe eigentlich keine Lust. Genau, und dass wir darauf viel, viel Wert gelegt haben im Vergleich zu den Frauen, die wirklich ihr straffes Programm kriegen, was sie abarbeiten müssen.
Ja.
Ja. Dreimal die Woche. Und genau, da ist der große Unterschied. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich relativ gut gefahren.
Und wenn jetzt, auf was ich auch hinaus bin, ist, wenn jetzt diese Charaktereigenschaften zwischen Frauen und Männer bzw. Jungs vergleichen würdest, was ist dir da so aufgefallen?
Bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass wir zwei Gruppen haben, würde ich sagen. Wir haben Mädels, die sind nicht mehr im Raster der Nationalmannschaft oder des DEBs und die das Ganze wirklich für sich noch als Sport betreiben. Und wir haben Frauen dabei, die halt wirklich noch ins Raster fallen, im Kader sind und dementsprechend auch arbeiten müssen und wollen. Und da gibt es halt wirklich zwei intrinsische Motivationen. Die einen sagen, okay, ich mache das hier mit, weil es hilft mir. Und die anderen sagen, okay, ich will das machen. Also es wollen alle das machen, aber ich muss das abarbeiten, um mich halt in diesem System DEB zu beweisen und mich dahingehend zu verbessern. Und da ist es aber auch so, dass wir wirklich, also eine wirkliche, sehr, sehr gute, gerade im Sommer bildet sich das immer sehr stark heraus, eine super Arbeitseinstellung erreichen. Also die Mädels ziehen wirklich sehr motiviert mit, auch bei den Intervallläufen am Freitag immer, was ja immer die Hassdisziplin ist von allen, sage ich mal. Da kristallisiert sich wirklich eine absolute Arbeitseinstellung heraus. Bei den Jungs ist das genauso. Also die Jungs wollen, ja, die wollen auch möglichst erfolgreich arbeiten. Es ist aber immer so, dass da natürlich noch ein bisschen die Motivation, wie bereits angesprochen, nach harten Arbeitstagen, nach harten schwierig ist. Ja, also deswegen die unterschiedliche Trainingsgestaltung, dass man sie einfach auch da abholt.
Na, dazu ganz kurzer Lifehack, weil du sagst, wegen der Einstellung. Letzte Woche, wann war ich da? Donnerstag. Das Endturnier liegt anderthalb Wochen zurück. Ich habe Ailina Fiedler bei der U7 als Trainerin mit helfen sehen oder ja, die Kinder trainiert, fand ich Wahnsinn. Also, dass sie gleich wieder kam und bin zu ihr hin und sagt, Mensch, ja, das freut mich richtig, dass du wieder hier bist, gleich mithilfst, hat eine Station übernommen und bin gleich drauf zugegangen. Und wie sieht jetzt der weitere Weg aus, ob wir vielleicht mit ihr planen können, mit einer Trainer-C-Lizenz, dass sie was weitermacht, war überhaupt nicht abgeneigt. Und ja, also auch da siehst du halt eben gleich wieder die Einstellung, ne?
Absolut.
Bei den Frauen. Als ich damals meine A-Lizenz gemacht habe, war so mein Mentor, also wir haben ja immer alle irgendwelche Mentoren, Leute, die an uns glauben. Mhm. Ja, so. Das war, damals habe ich auch viel über Michael Boy gelesen und über sein funktionelles Training. Und da war eine Passage, die ging relativ lang, die Differenzierung zwischen Jungs- und Mädchentraining. Mhm. Und hauptsächlich ging es um die Frage mit Kreuzbandrissen. Mhm. So, und ich habe es dann irgendwann so rausgelesen und verstanden, dass der Kreuzbandriss bei Frauen, der kann aus nichts kommen. Mhm. Also das muss nicht mal eine untypische Bewegung gewesen sein oder eine Zweikampfübung. Das kann einfach passieren. Und er hat es damit belegt, dass einfach in der Menstruationsphase der Frau das ein oder andere sich dort entwickelt, dass sie anfälliger sind für Kreuzbandrisse. Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
Ich hatte jetzt bisher zum Glück in meiner Trainingsgruppe noch nie einen Kreuzbandriss.
Ja.
Wir sind aber auch nicht so weit, dass wir jetzt quasi sagen, wir trainieren anders oder dass die Frauen in dem Moment anders trainieren, wenn dann halt wenn sie im Menstruationszyklus drin sind. Wäre auch zu weit gegriffen, sage ich mal. Also wenn ich da als Mann jetzt hinkomme und mich vor die Trainingsgruppe stelle und sage, so, ne, wie sieht's aus?
Nee, das meinte ich gar nicht, sondern eher, ob sich diese Theorie bestätigt hat, die ich damals...
Bei mir nicht.
Nicht.
Also ich kann damit nicht gleichziehen und sagen, dass ich diese Erfahrung gemacht hätte. Ich würde auch so weit gehen und sagen, da spielen so viele Faktoren mit rein, unabhängig jetzt vom Hormonhaushalt oder irgendwas, dass ich es daran nicht festmachen würde. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass es unbedingt der Einflussfaktor ist, der darauf primär wirkt, sondern das ist ein Faktor oder es ist ein Umstand, wo mehrere Faktoren mit reinwirken.
Wenn wir jetzt die Zeit nehmen, wir haben ja die Corona-Zeit, / Krise, in jeder Krise müssen wir investieren. Das haben wir gemacht, indem die Kita-Trainer quasi freigestellt worden sind, weil die Kitas ja geschlossen waren.
Ja.
Dann ist es relativ schnell gekommen, dass wir beide in Kontakt gekommen sind. Mhm. Und meine Intention war damals, aufgrund der Gruppenteilung ist es auch entstanden. Wir mussten in sämtlichen Altersklassen Gruppenteilung aufgrund der Räumlichkeiten vollziehen. Und da war so mein erster Ansatz gewesen, Langkante Techniktraining.
Ja.
Weil ich der Überzeugung bin, dass du in diesem Gebiet ein Fachmann bist. Mhm. Und es gibt ganz spezielle Bereiche in der Athletik, die sollten von Fachmännern, so wie der Torwarttrainer ist auch eine fachspezifische Position oder der Techniktrainer,
ja,
das sind alles spezifische Positionen im Trainergenre. Ja, erzähl mal ganz kurz, wie da der Austausch und die Erfahrung war, die wir jetzt so in den letzten halben Jahr, kann man schon sagen, dreiviertel Jahr hatten.
Genau, es ging ja quasi darum, dass wir sagen, wir wollen die Jungs vorbereiten auf die jetzt im speziellen Fall der U15, wir wollen die Jungs vorbereiten auf ihre Profikarriere. Und das Langhanteltraining ist eine Sache, ist ein Tool, den man den Jungs an die Hand gibt. Und der wird sie wahrscheinlich ihre Profikarriere durchweg begleiten. Mhm. Und einfach damit der Trainer in der U17 oder in der U20 oder dann im Profibereich nicht unbedingt die Zeit investieren muss und den Jungs das beibringen muss, haben wir gesagt, okay, wir gehen den Schritt, wir machen jetzt mit, je nachdem, Holzstangen, Plastikstangen oder leichten Gewichtsstangen, dass wir anfangen zu sagen, okay, wir bringen den Jungs das bei, um ihnen diese Tools an die Hand zu geben und auch dann den Mehrwert davon zu haben, von diesen spezifischen Übungen, die man damit trainieren kann, ihnen den Mehrwert zu geben und hoffentlich, dass sich das aufs Eis überträgt.
Also nur für die Community, wir hatten vorher auch Langkante Techniktraining geschult. Aber es war sozusagen das, was alle Trainer von uns bei der Trainerausbildung mitgenommen haben, was sie sich selber belesen haben, wie sie selber ihre Erfahrungen gesammelt haben. Aber es ist, glaube ich, doch nochmal ein himmelweiter Unterschied, wenn jemand aus dem Genre kommt, beziehungsweise wenn er es studiert.
Ja.
Gehen wir mal so ran. Ne?
Ja.
Und für mich war ja die Erfahrung, ich habe, glaube ich, wann sind wir aufeinander? In welchem Monat? Das muss so Oktober gewesen sein.
Das kommt hin,
ja. Ja, zwischen September und Oktober. Das heißt, wir waren im ersten Zyklus anderthalb Monate schon dabei. Langkante Techniktraining hatten wir bis dahin 6-7 Mal gehabt. Und dann bist du dazugekommen. Und ich habe in Woche 3, obwohl wir es ja mit der Gruppenteilung mittwochs dann, war ja erst die ganze Gruppe, wo wir uns einen Plan gemacht haben, immer mittwochs eine Stunde Langkante Techniktraining. Und dienstags hatte ich sie ja dann wieder gehabt. Und mir ist rein äußerlich total schnell aufgefallen, wenn du ganz kurz diese für alle Trainerkollegen da draußen, weil du kannst es besser rüberbringen als ich, diese drei Phasen beim, nimm mal Stand umsetzen. Mhm. So, Dabei ist es mir am meisten aufgefallen mit der Zugbewegung, mit der Streckphase und der Stoßbewegung. Ja. Wenn wir in diese drei Phasen gehen, sagte ich, oh, okay, das, wenn ich jetzt rekapituliere, in meinen 7 Wochen war der Erfolg nicht so schnell da wie in deinen 3 Wochen. Mhm. Und deshalb war es für mich so, das war ja deine Feuertaufe. Verstehst du die?
Ja, ja, das ist einfach dahingehend geschuldet, denke ich mal, weil man sich immer in jedem Lebensbereich, sage ich, Expertise holt. Wenn man, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Autofahren. Ich glaube, die meisten von uns sind in der Lage, ein Auto zu bedienen. Will ich das Auto verbessern? Wende ich mich aber an einen Experten, an einen Mechaniker, der das kann. So sehe ich das jetzt auch beim Langhanteltechniktraining, und ich habe halt einen ganz anderen Blick auf gewisse Sachen in der Technik, im Ablauf, gerade beim Umsetzen, die vielleicht ein Eistrainer, der das in seiner Ausbildung zwar drin gehabt hat, aber nicht tagtäglich rauf und runter lernt und gemacht hat, umsetzen kann. Und von daher gab es bei mir, was ich den Jungs immer noch sage, ist, worauf sie jetzt, um beim Beispiel umsetzen zu bleiben, ist, dass wir den größten Mehrwert für unsere Sportart spezifisch haben, dass sie halt wirklich den Fokus auf die Hüftstreckung legen beim Umsetzen. Das ist ja das, was wir auf dem Eis auch brauchen. Was machen wir beim schnellen Schritt? Wir strecken die Hüfte.
Ja.
Ja, und das ist genau das, was wir mit diesem schnellen Umsetzen erreichen wollen. Zusätzlich bringt das Umsetzen natürlich auch noch, es vereint ganz viele Grundübungen miteinander. Das ist ja die erste Phase, quasi das Kreuzheben. Dann gehen wir in den ersten Zug mit dem Zehenstand und den Schulterheben und beschleunigen dann die Stange, ziehen mit den Armen nach oben, setzen dann das Gewicht um, haben wieder eine Kniebeuge drin, wenn wir Umsetzen machen, und stoßen dann das Gewicht über den Kopf, also haben auch wieder eine Schulterdrückübung. Ja, und das ist kombiniert genau. So viel miteinander, wo ich sage, das ist eigentlich die perfekte Übung, um auch andere Sachen der Langhanteltechnik zu erlernen. Und das verbindet das einfach miteinander.
Wenn wir jetzt, wir bleiben jetzt mal kleinteilig bei der Übung Stand umsetzen. Hast du dir eigentlich mal die Frage gestellt, wie viele Ausführungen hat eigentlich ein Eishockeyspieler während des Spiels, während des Trainings, überhalb seines Kopfes?
Sehr wenig. Wir sind kein Überkopfsportler.
Richtig. Und jetzt ist meine Frage, warum machen wir Stand umsetzen mit Ausstoß über Kopf?
Ich würde jetzt rein aus meiner Intuition sagen, dass wir 2 schnelle Streckungen erreichen, und zwar einmal das beim Umsetzen selbst und dann nochmal einen leichten Stoß über die Hüfte beim Überkopfausstoßen erreichen. Und zusätzlich muss man dazu sagen, wir sind keine Überkopfsportart. Ich würde es auch nicht zu sehr forcieren innerhalb eines Trainings. Allerdings ist es ja auch, wenn wir Gewicht über den Kopf bringen, ist es eine Kräftigungsübung für die Schultern. Und ja, die Schulterverletzungen sind im Eishockey auch mit einer der größten Probleme. Und von daher ist es nicht verkehrt, auch die Schulter zu stärken in dem Bereich.
Wenn wir jetzt, wie viel Gewicht würdest du dem Athletiktraining, also wir haben ja einerseits das Athletiktraining, du bist bei mir mitgelaufen in den ersten Einheiten, wo du gesehen hast, okay, das macht er also, bevor es in den Kraftraum geht. Denn die große Kunst, die wir ja haben müssen, ist, bring das Spiel, also das Eishockeyspiel, in dein Eistraining und dann in dein Athletiktraining. Weil wir sind am Ende des Tages sind wir keine Gewichtheber. Wir sind keine 100-Meter-Sprinter.
Richtig.
Wir sind keine Schwimmer, die nur lange Bewegungen machen. Obwohl das von der Prävention her eines der gesündesten Sportarten ist. Also das ist ja die größte Kunst. Und wenn du dich an die Situation daran erinnern kannst, das Medizinballprogramm, das haben wir dann gemacht.
Ja.
Und dann ging es ja darum, Rotation, Hüfte, Adaption, weil da waren gerade minus 14 Grad draußen, wie können wir trotzdem einen Schuss quasi imitieren mit 3 bis 4 Kilo Medizinball, so einen harten Prallball. Und erzähl ganz kurz da, weil da war ein super Austausch da gewesen, fand ich.
Genau, das fand ich auch sehr gut. Wir müssen ja immer schauen, dass, also wie du schon sagst, wir müssen ja immer schauen, dass wir, das macht ja auch den Unterschied zwischen einem Fitnesstrainer und einem Athletiktrainer. Ein Fitnesstrainer arbeitet für die Gesundheit. Das macht ein Athletiktrainer grundsätzlich auch. Aber ein Athletiktrainer ist halt auch immer sportspezifisch. Und deswegen war es mir beim Medizinballprogramm auch für die Jungs, dass die greifbare Übungen kriegen, wie kriege ich einen Medizinballwurf so imitiert oder so vom Bewegungsablauf, dass wir quasi einen Schuss imitieren. Also eine schnellkräftige Bewegung mit dem Medizinball oder einen Bewegungsablauf imitieren können, der dem Schuss sehr nahe kommt. Und da war dann der Austausch mit dir, du als Skill-Trainer und U15-Trainer, dass ich dich frage, wie grundsätzlich, wenn ich schieße, okay, ich mache das, den genauen Bewegungsablauf, das ist bei mir mehr Intuition, als dass ich weiß, was ich da mache. Deswegen habe ich dich gefragt, wie sieht denn so ein Schuss aus? Jetzt beispielsweise war das der
One-Timer?
Der One-Timer, genau.
Ja.
Du erklärst mir die Technik, wir gehen zusammen an die Prellwand und schauen uns an, wie können wir das am besten umsetzen. Das war ein sehr, sehr wertvoller Austausch und ich glaube, wir sind da auf sehr gute Übungen gekommen, die wir mit ins Training einbauen können. Ja, und den Jungs somit Übungen an die Hand geben können, dass die für sie greifbar sind, verständlich sind und wo sie auch sagen, okay, das ist ja ziemlich dem Schießen, was ich auf dem Eis mache oder was ich auf der Kaltfläche mache, sehr ähnlich.
Wenn ich sehe das ganz oft bei anderen Mannschaften, die ich so beobachtet habe, es gibt ja dieses Mobilisationsprogramm, Formula-Programm, das sind alles tolle Übungen, dann gibt es das Leichtathletik Lauf-ABC, so ein bisschen dynamische Stretch-Übungen, die drin sind. Ich finde, das sollte aber gerade in den Altersklassen U13, U15, U17, das sollte nicht zu viel Gewicht bekommen, weil ich immer der Meinung bin, das sollte etwas sein. Gib ihnen ein Setup von 4-5 Übungen, die sie auswendig lernen, die sie auch selber machen können. Dafür eine reine Trainingszeit zu verschwenden und ich sag mal, zum Beispiel Knie anheben zur Brust, kurz halten, stehen. So der Klassiker, dann nach vorne den Ausfall stellen. Mein Gott, ey, da muss doch, ja, du bringst das alles ein bisschen in die Dynamik, aber eine wirkliche Kreislaufübung haben wir auch nicht dabei. Damals ist ja so dieser Block, wo du mitgelaufen bist. Ich hatte eine Springseilübung für Körpertemperatur steigern, dann kam eine Stabilisationsübung und dann kam eine dynamische, bewegliche Übung, wie zum Beispiel, nehmen wir Liegestütz mit Spider-Man. Dann hat sich der, und dann kam Rolle vorwärts. Weil ich finde auch, weil das ist so für mich der wichtigste Part, ist für mich der athletische Part. Und das habe ich damals vor einem Jahr in Kamenik gelernt. Der sagte zu mir, die Bodengymnastik wird ja weiterhin als Unterrichtseinheit bewertet. Und da sagte er zu mir so, jetzt gehen wir mal rein und üben mal Rolle vorwärts auf einer gewissen Strecke, ohne dass wir die Hände nutzen zum Aufstehen.
Ja.
Und da ist mir so die Lampe aufgegangen. Ich sage, krass ey, was ist denn hier passiert? Die kommen gerade aus der Grundschule, das wird gar nicht mehr gelernt. Wie kann ich also die Bodengymnastik, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, ganz klassische Übungen in mein Training mit einbauen? Also auch das gehört weiterhin dazu, zur athletischen Ausbildung.
Ja, bin ich voll bei dir. Die Sache ist nämlich die, was man allgemein feststellt, ist, dass die Qualität in der Bewegung der von Kindern oder von Jugendlichen allgemein sehr stark abnimmt. Also sie sich im Raum wahrnehmen, sich im Raum bewegen, den Körper ansteuern in spezifische Bewegung, fällt den Kindern sehr schwer. Das kann man den Kindern nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Die Gesellschaft entwickelt sich dahingehend, dass wir sehr viel sitzen, sehr viel Zeit vorm PC verbringen und selbst wenn es die Kinder sind, die am PC ein bisschen daddeln oder vor der Konsole oder sei es nur am Handy, sie es dahingehend einfach nicht mehr können. Da sind, glaube ich, wir noch in anderen Umständen groß geworden, wo wir doch eher gezwungen waren oder wenn wir was gemacht haben, dann waren wir viel draußen, haben uns viel bewegt und wenn wir mal den Baum hochgehangelt sind, was man ja eigentlich wahrscheinlich nicht durfte, dann haben wir das gemacht. Das ist, glaube ich, das ist jetzt meine Vermutung, nicht mehr so der Fall und dahingehend fällt es den Kindern auch, also allein wenn wir das damals gemacht haben, dann haben wir es ja irgendwo gelernt. Selbstständig, autodidaktisch.
Genau, autodidaktisch, ja.
Und das fällt jetzt immer weniger, das fällt immer mehr ins Gewicht, dass die Kinder das nicht machen. Und dahingehend müssen wir diese Aufgabe übernehmen. Das fängt im Kita-Alter an und zieht sich bis am Ende durch. Weil letztlich, wir arbeiten mit dem SLZB zusammen. Die Kinder sind Schüler. Und wir wollen ja auch möglichst erreichen, dass die Kinder, auch wenn sie nicht Profi werden, dass sie sich möglichst gut bewegen können, gesund bewegen können. Und dann gehört es meiner Auffassung nach auch zu unseren Aufgaben, das zu übernehmen und dann eben halt auch die Rolle vorwärts, Rolle rückwärts zu trainieren.
Wir sind ja jetzt den nächsten Schritt gegangen. Wir haben ja auch einen Fitnesstrainer mit dem Sebastian Beckener für den unteren Bereich U7 bis zur Altersklasse U13. Da kam es ja zu einem Austausch, dass wir jetzt gesagt haben, ich möchte gerne das langkante Techniktraining noch früher beginnen und dann hattet ihr die Aufgabe mir gegeben, okay, dafür brauchen wir dementsprechend die nötigen Technikstangen. Damit wollen wir jetzt starten. Meine Frage geht dahin, ab wann, ab welchem Alter, weil es wird vielleicht viele Eltern und Trainer interessieren da draußen, ab welchem Alter kann man mit einem Krafttraining beginnen?
Also so reines Krafttraining, Stabilisationstraining kann man immer machen. Jetzt, was wir bei der U13 zum Beispiel etabliert haben, alle 3 bis 4 Wochen, ist ein Langhantel-Techniktraining, allerdings ohne großes Gewicht. Also wir benutzen da jetzt tatsächlich noch Holzstangen und Plastikstangen dafür. Das geht ja mehr um die Bewegungsausführung als primär als großes Gewicht zu bewegen. Ich sage mal Krafttraining, da gibt es einen Leitfaden, kann man mit der U15, ab 14, 15 kann man damit beginnen. Ich sage mal auch im Bereich Maximalkrafttraining oder Hypertrophie, einfach weil es dann der Körper hergibt, wenn man sagt, okay, der Hormonhaushalt spielt mit, dass da sich Muskeln aufbauen können. Und davor sind es halt viel Stabilisation, Stabilisationsübungen, Kräftigungsübungen.
Ja, ich glaube schon, man kann sagen, du kannst mit einem, so habe ich es gelernt über die King-Studie, da wurde es ja nur wissenschaftlich belegt, du kannst zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr kannst du beginnen. Absolut. Mit dem sogenannten Krafttraining im Nachwuchs. Mhm. Aber die haben es bezogen auf das eigene Körpergewicht.
Genau.
So, und wenn das Kind lernt, in dieser Phase mit seinem eigenen Körpergewicht erstmal umzugehen, also nehmen wir mal an, er wiegt so 20, 25 Kilo und soll 10-mal Liegestütze machen mit einer korrekten Ausführung, dann kann man sich ja hochrechnen, wie viel Gewicht er durch sein eigenes Körpergewicht
schon bewegt, ja.
Genau, absolut. Richtig. Und dann hatte ich ein Video gesehen, damals von der Langhantel-Technikschule mit Martin Zavea, der hat mir von einem 8-Jährigen gezeigt, 70 Kilo, der war natürlich in diesen olympischen Disziplinen, der war richtig bei einer Langhantel-Technik-Ausbildung gewesen, dieser 8-Jährige, und der hat einfach mal 70 Kilo Frontkniebeuge gemacht. Mhm. Der sah aus wie ein Strich, aber er hat ganz klar gesagt, hier sieht man ja die Entwicklung, er hat aufgrund der technischen Voraussetzungen schafft er die 70 Kilo Frontkniebeuge. Ja. Er selber hat gesagt, hier ist keine Kraft. Die ist vorhanden, aber er ist ja noch gar nicht in dem Alter. So, dass, weil wir wissen beide, das findet erst in der Pubertät statt. Ne? Beziehungsweise vielleicht ein bisschen früher, aber erstmal geht es darum, dass er mit seinem eigenen Körpergewicht arbeiten kann. Ja, also da gebe ich dir recht. Im höheren Bereich um eine Kraftentwicklung, Altersklasse U15, darunter Kraftausbildung, Technik.
Genau, richtig. Ja.
Nennen wir es so. Ja. Weil du sparst dementsprechend dann auch Zeit, wenn wir vom Gewicht her gehen, ja, vom Besenstiel bis vielleicht 1 bis 3 Kilo, maximal 5, das reicht völlig aus. Ja. Ja. Weil nur mit einer Technikstange zu trainieren, ist uns auch aufgefallen, die Sportler müssen ja irgendwie gerade beim Stand umsetzen, so ein bisschen Gefühl haben. Also sie haben etwas in der Hand, was ein bisschen was wiegt.
Was beschleunigt werden
richtig,
muss.
Richtig,
das ist mit einem Besenstiel oder mit einer Plastikstange dann wesentlich schwerer umzusetzen oder wesentlich schwerer zu fühlen, als wenn man ein bisschen Gewicht in der Hand hat, ja.
Wenn wir haben jetzt die Testbatterie durch. Mhm. Das erste Mal haben wir ja vor 14 Tagen angefangen. Wir wollten sozusagen mal einen Ausgangstest nochmal nehmen von dieser Saison, die jetzt ein bisschen sowieso sonderbar ist. Ich habe damals, gleich eins vorweg, ich finde die Testbatterie gut. Die besteht, die ist vom DEB. Liegestütz, der Klimmzug im Kammgriff. Dann haben wir Unterarmstütz, maximal 3 Minuten, dann hat man den Test bestanden. Dann den Shuttle Run, 25 Meter A 12 Mal. Mhm. Und das letzte ist der Stand-Weitsprung. Mhm. So Außenstand, einfach springen, so weit wie man kann. Hinten auf der Ferse landen, ohne Arm zu stützen. So. Und der Liegestütztest ist noch mit Metronom, auch noch mit drin. Jetzt bin ich zu anderen Sportarten gegangen, und zwar Leichtathletik und Eisschnelllauf, und habe die gefragt, sag mal, ihr habt ja auch Testbatterien. Ja, klar, sowohl sportartspezifisch. Mhm. Und bei denen ist es ja, da ist es relativ einfach, es gibt Normen, die müssen sie erfüllen. In der Leichtathletik, wenn er Disziplin hat, zum Beispiel Kugelstoßen, dann muss er in dem Alter so und so weit werfen. Mhm. So, dann ist es eine Norm, die wird festgelegt, und entweder du bekommst einen Kaderstatus oder nicht. Und zu deiner Sportart werden ja dann die Testbatterie angefasst oder zu deiner Disziplin. Ja. Und auf was ich hinaus bin, ich habe dann beide Sportarten gefragt, macht ihr denn auch irgendwas in spielerischer Form? Mhm. Da sagt er, na klar, die spielerische Form ist elementar, weil du siehst ja dort die motorischen Eigenschaften. Mhm. Wie weit sagst du, weil wir sind eine Spielsportart und haben keine spielerischen Tests. Mhm. So, wir haben eine Testbatterie von 5 Stück, die ist super, aber es sagt mir eigentlich nur aus, okay, er kann Unterarmstütz, er kann einen Liegestütz, ist alles in Ordnung, aber kann er spielen? Hat er Spielverständnis? Mhm. Hat er Spielwitz?
Mhm.
Hat er ein Sozialverhalten?
Ja.
Das sieht man ja alles.
Ja.
Antizipiert er die Situation? Und das können klassische Spiele sein, wie Fußball, Basketball, Handball.
Ja.
Oder man entwickelt Kleinfeldspiele mit Jokerspielen. Gibt's ja, so wie On-Ice, gibt's ja, kann ich es ja übertragen, Off-Ice.
Ja.
So, ne? Wie ist die Kommunikation bei ihm? All so eine Dinge, oder?
Also du sagst jetzt quasi, dass für den Off-Ice-Bereich man quasi noch in die Testbatterie mit integrieren sollte, so Kleinfeldspiele wie Fußball, Handball, je nachdem in spielerischer Form.
Naja, ich kann es ganz klassisch halten, eben diese normalen Sportarten, weil konträr Fußball, ja, kommt jetzt, ist zwar nah zum Spielgerät, ist ja der Eishockeyschläger, könnte ich ja so denken. Wobei es auch mal ganz interessant ist, was können sie unten, weil Eishockeyspieler sind ja auch oben durch die Hände. Also kommt wieder Handball, Basketball ins Spiel. Ja, du hast ja auch beim Handball, wir haben jetzt so viele Spiele in der Zeit gemacht, da ist mir am meisten aufgefallen, wie der Wurfarm sich verhält.
Ja.
Manche Spieler hatten nicht das Gefühl gehabt, bei mir auf 3 Meter oder auf 10 Meter zu werfen. Da kam einfach nur ein Wurf. Dann einfach, weil ich habe dann kurz nachgelesen, na gut, du hältst ja den Arm hoch, 90 Grad, dann wirfst du ja so den Ball aus dem Unterarm weg. So, und dabei ist das Gefühl, und ein Sprungwurf ist ja eigentlich nochmal abspringen. Und bevor du landest, kommt der Wurf. Also haben wir alles so ein bisschen geübt, fand ich ganz interessant. Oder so hinterm Rücken mal werfen, dann haben wir daraus eine Spielform gemacht, welche Gruppe den Ball fallen lässt, muss 5 Liegestütze machen. Also ist auch gleichzeitig wieder so ein Wettkampfcharakter entstanden. Und darüber bin ich wieder so gekommen, und damals hat ein Schnelllauftrainer zu mir gesagt, ja klar, das wird auch bewertet und das machen wir auch so. Und dann sagte ich so, ja, aber das ist ja alles subjektiv. Du hast ja keine Norm. Und da sagte er zu mir, ja, nun entschuldige mal, Hanni, dafür sind wir ja Trainer, um das genau zu so bewerten.
Genau so ist es.
So.
Das ist eine Sache, ich glaube deswegen, meine Meinung, ich glaube deswegen scheuen sich viele vor solchen spielerischen Testbatterien, weil es eben eine sehr subjektive Bewertung letztlich ist. Aber nichtsdestotrotz, was macht ein Eistrainer beim Training? Er bewertet das, was er sieht. Ja, das ist immer, es ist immer eine subjektive Meinung, die damit einfließt. Genauso ist es ja quasi auch, wenn wir in der Testbatterie fürs SLZB sind da auch Kleinfeldspiele mit drin. Also bei der Aufnahme.
Ja, da haben wir, ja, genau.
So,
dann. Also auch ganz klassisch 1-1-2-2.
Genau.
Haben wir da drin. Also wir haben es nicht kompliziert gehalten. Weil am Ende willst du etwas sehen, und wenn der Aufbau bzw. das Umfeld nicht passt, um eine Testbatterie durchzuführen, dann macht die ganze Testbatterie keinen Sinn. So, ne? Also das muss schon irgendwo gegeben werden, dass es so einfach wie möglich umsetzt, aber du so viel wie möglich an Informationen bekommst.
Genau. Und, das ist und ja da muss ich dem, da muss ich dem Trainerkollegen recht geben, wenn er sagt, dafür sind wir Trainer. Also bin ich absoluter Fan von. Also ich find den Schritt zu sagen, wir sollten sowas mit in die Testbatterien integrieren, auf jeden Fall richtig. Also dafür sind wir Trainer. Und sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen.
Wenn du, wir haben jetzt schon relativ lang, wir sind bei 38 Minuten. Also man merkt, wie viel Stellenwert doch dann das im Gegensatz zu vielen anderen Podcast-Folgen davor diese Folge hat von der Zeit her. Eins will ich noch sagen, wir haben, weil wir jetzt bei Kleinfeldspieler sind, ne, ich finde doch, dass im athletischen Bereich, weil die höchste Kunst, auch gerade im professionellen Bereich, das Spielen, also das darf ja nie verloren gehen. Also wir können Krafttraining machen, wir können Athletiktraining machen und was es da alles gibt. Aber ich finde, je höher ich auch als Spieler kam, je weniger wurde im athletischen Bereich gespielt. Jetzt dachte ich so phasenweise, okay, natürlich ist auch die Verletzungsgefahr da am höchsten.
Definitiv, ja.
So, das stelle ich immer wieder fest. Wenn ich das Spielen nicht kontrolliert mache und nicht bewusst meinen Sportlern sage, wir wollen jetzt bewusst spielen, mit den und den Schwerpunkten, die will ich sehen, dann kann ich die Uhr nachstellen, gerade beim Handball, Basketball, mein Finger tut mir weh, ich habe nicht ordentlich gefallen. Ich sage, ja, du musst dich auch konzentrieren, wenn du musst bereit sein für den Pass. Und nicht, dass deine Finger sich schon vorher krümmen. Genauso muss auch der den Pass spielt, sollte auch das Gefühl haben, dass er nicht da den ein Ding hinwirft, dass er gar nicht mehr die Möglichkeit hat zu reagieren. Oder am besten sind ja auch die Würfe direkt auf der Brust und er kriegt die Hände gar nicht mehr vom Körper zusammen. Wo ich immer denke, Mann, ey, das gibt's doch nicht. Wie, weil ich will ja dieses, das sind am Ende, egal wie alt der Sportler ist, es sind dieses Kindliche, das darf dem Sportler ja nie genommen werden. Ne, weil dieses Spiel wurde mal von Kindern erfunden. Ja, und von Erwachsenen wird es kaputt gemacht. Ne? Denn die schönste Kinderantwort, die es immer so gibt, ja, wir haben sie alle früher gesagt, wenn wir irgendwas aufgebaut haben und wir machen es danach kaputt, so, ne, dann ist immer so, das Elternteil kommt, ey, du hast doch gerade das hier alles so wunderschön aufgebaut, warum hast du das kaputt gemacht? Weißt du, welche Antwort du immer gegeben hast?
Ich baue es halt wieder auf oder ich baue mir was Neues auf.
Ja, die Antwort, das ist so die einfachste Antwort. Darum.
Ja, darum.
Also darum, das war, wo ich immer sagte, ja, das ist doch das Spiel. Also quasi... Der Weg ist das Ziel, so dieses Spiel, ne? Das sollten wir nie, dieses Spielerische sollten wir nie verlieren. Mhm. Und das geht aber leider immer so ein bisschen verloren.
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wenn man es strikt trennt, also jeder hat ja seinen Aufgabenbereich, du bist ja quasi, du bist alleine jetzt als Trainer, aber ich sage mal als Eistrainer, Unterschied zum Athletiktrainer, dass wir unseren jeweiligen Aufgabenbereich haben und das Athletiktraining für den Eishockeyspieler eine Zubringerleistung ist.
Ja.
Das heißt, ich vertrete immer ganz gerne die Philosophie, ich versuche immer das zu vermitteln oder das daran zu arbeiten, was ich auf dem Eis nicht leisten kann.
Okay.
Also was ich quasi auf dem Eis nicht trainieren kann, mache ich halt über die Zubringerleistung des Athletiktrainings. Und ich glaube, viele haben halt wirklich auch die Angst davor, was die auch berechtigt ist, muss man sagen, dass über diese Spiele die Verletzungsanfälligkeit steigt. Und ich glaube, kein Trainer möchte sich am Ende hinstellen und sagen, ja, das ist mir in meinem Training passiert.
Das ist richtig.
Das ist immer so eine Sache, die sich dann wahrscheinlich mit ein Faktor ist, warum man davon wegkommt. Wobei, nichtsdestotrotz, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über einen schwedischen Eishockeyspieler in der Sommervorbereitung, wo ich es im Sommer zum Beispiel würde ich es vermehrt machen, weil uns da einfach die Komponente Eis fehlt, wo wir spielen können. Und uns da halt gerade diese Handlungsreaktionsschnelligkeit antizipieren im Spiel, wir nicht so trainieren können. Und da wäre das zum Beispiel eine super Variante, wo man sagen kann, okay, wir können hier vermehrt mit in Spielen arbeiten.
Mhm. Ja. Naja, gerade wenn du die Altersklasse U7, U9, U11, du musst, wir waren da auch früher sehr, sehr straight, okay, das muss eine ganz klare Struktur haben mit vom Aufbau Körpertemperatur steigern, dann die Körperhygiene, dann wollen wir die Federhygiene, Bewegungshygiene. Ich sage, okay, ey, ganz schnell weg davon, es sind Kinder, wir müssen hier rein ins Spielerische, wir müssen viel über Staffelspiele arbeiten, über Battles, also wer kann länger halten, wer kann doller werfen, so eine Sachen. Und das war jetzt hier bei der U7, wo ich bei Marco war, wo auch Alina da war.
Ja.
Er hatte drei Stationen gehabt, einmal war Floorball, einmal war eine sportspezifische und dann hatte Seba hatte Fußball gehabt auf die Hürdentore.
Ja.
Also war das Verhältnis 2:1 gewesen, im spielerischen Modus, ja super, perfekt. Und so sollte das, finde ich, sein, weil Seba macht das auch super, der macht viel in spielerischer Form.
Ja, absolut.
Also
ich muss auch sagen, was die Trainer sich im unteren Bereich, wie kreativ diese Menschen arbeiten oder diese Trainer arbeiten, ist der Wahnsinn. Weil gerade was im unteren Bereich ja noch bei den Kindern ja noch nicht so im Fokus steht, ist der Leistungsgedanke.
Ja.
Und die Kinder müssen viel Spaß beim Training haben, dass sie gerne wiederkommen, dass sie quasi trainieren, ohne dass sie wirklich merken, dass das jetzt anstrengend ist oder dass es mich in dem Bereich fördert, in der Schnellkraft, in der Schnelligkeit, wenn ich von A nach B laufe und dabei, weiß ich nicht, den Pass spielen soll oder den Ball werfen soll. Und das ist halt wirklich, wo ich meinen Hut vorziehe, diese Kreativität ins Training mit reinzubringen, das ist wirklich eine Sache. Und wir gehen ja, gerade im unteren Bereich hat das noch eine verstärkte Rolle, weil wie gesagt, die Kinder sollen gerne ins Training kommen und wiederkommen. Wovon man dann wegkommt, weil es ja je älter ein Kind wird oder je älter der Athlet wird, man davon weggeht, wenn man sagt, jetzt kommt der Leistungsgedanke.
Ja.
Jetzt muss viel über intrinsische Motivation kommen. Das Kind muss lernen oder der Athlet muss lernen oder schon wissen im Idealfall, warum er diese Übung macht. Ansonsten ist es unsere Aufgabe zu sagen, okay, wir machen das und das und das, wir haben das und das vor und trainieren deswegen auf diese Art und Weise oder wollen das damit erreichen.
Weil du gerade sagst, dass die Trainer so kreativ sind, das wäre dann wieder der Ansatz, weil sie sind wirklich, als ich das bei U7, auch bei Mike, bei der U9, was die aufgebaut haben, bevor das Training losging, sagen, hier könnte wirklich die Antwort entstehen eines Kindes nach dem Training darum.
Mhm.
Also er macht es halt einfach und er bekommt gar nicht mit, weil die Kinder waren wirklich schweißgebadet. Ich sage, das gibt's ja gar nicht, war jetzt noch nicht so warm draußen, aber alle mit einem Lächeln und hier war so mein erster Gedanke, darum.
Mhm.
Also die einfachste, simpelste Kinderantwort.
Ja.
Es war in spielerischer Form ganz viel gewesen. Wow, super. Mhm.
Es ist natürlich im älteren Bereich so, wenn man als Athletiktrainer oder Fitnesstrainer ausgebildet wird, es ist viel nach Lehrbuch. Mhm. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch viel nach Lehrbuch gelernt und dementsprechend möchte man das anwenden, weil man halt weiß, das ist mit Studien belegt, das machen andere so, das hat sich bewährt.
Naja, du musst es ja auch machen, um quasi die Bestätigung dir zu holen, stimmt das im Buch? Mhm. Also das ist ja auch vollkommen okay. Also würde ich ja genauso machen, wenn ich jetzt ein Fachbuch habe oder ein Lehrbuch und sage, okay, nehme ich so, ich werde das mal übertragen auf meine Sportart, auf mein Umfeld, auf meine Struktur, das was mir gegeben ist. Ja, da geht es ja auch nur übers Lernen für einen selbst und dann abwägen, weil wir wissen auch, Lehrbücher ist immer eine Traumwelt. Ne? So, also das ist das Perfekte, aber wie sieht es in der tatsächlichen Realität aus?
Ja.
Ne?
Ja.
Wenn wir jetzt, wir müssen wirklich langsam zum Ende kommen, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde, aber es ist wirklich hochinteressantes Thema.
Da glaube ich, kann man noch stundenlang drüber philosophieren.
Ja, wir müssen noch ein, zwei Themen. Mhm. Das nächste ist, ich sehe dich auch ganz oft, du bist früher da, du sagst, okay, das und das machen wir heute oder mit den Trainern im Austausch und wir haben neulich darüber gesprochen, naja, wenn man jetzt so höher geht, es ist auch wichtig für einen Fitnesstrainer, dass er bei den Trainermeetings eigentlich mit dabei sein müsste. Wenn der Trainer auf dem Eis sagt, heute haben wir ein reines klassisches Zweikampftraining oder wir haben heute ein taktisches Training. Das heißt, Zweikampftraining wird sehr, sehr intensiv sein und Taktiktraining, also Zweikampf körperlich sehr, sehr intensiv. Und Taktiktraining ist ja kognitiv sehr, sehr intensiv. Mhm. Dann war ja auch gleich der Ausdruck, eigentlich müsste da, wenn das Athletiktraining vorher stattfindet, auch schon so angepasst sein, ne?
Ja, also es ist immer so, dass wenn wir zur Periodisierung zurückkommen, man hat ja, ein Saisonziel. Darauf arbeitet man hin, über die ganze Saison hin. Mhm. Dann hast du ja deine Phasen. Ich sag mal, in der Sommervorbereitung sind es ja so grob mal drei Phasen, die man hat. Die Wettkampfsvorbereitungsphase, die
Wettkampfphase.
Die allgemeine Vorbereitungsphase, die spezifische Vorbereitungsphase und dann die Wettkampfsvorbereitungsphase, wo es dann immer spezifischer wird, wo man vom allgemeinen Athletikteil, vom allgemeinen Teil quasi in die Sportart spezifisch reingeht. So sehe ich das beim Training quasi auch. Deswegen finde ich diesen Austausch und diese Synergie immer sehr, sehr wichtig, zu wissen, was passiert denn auf dem Eis, um zu sagen, okay, ich passe mein Training an, weil es bringt jetzt vielleicht nicht so viel zu sagen, ich mache die Jungs vorher mit dem Schnelligkeitstraining komplett müde und auf dem Eis wird wieder Schnelligkeit trainiert, weil dann verfehlen wir diesen Effekt, den wir haben wollen. Und dann zu sagen, okay, was steht denn heute an? Ist eher ein techniklastiges Training, wo die Jungs nicht mit schnellen Beinen arbeiten, sondern wirklich an ihrer Technik feilen, wo man dann sagen kann, man kann im Athletiktraining vorher oder nachher wirklich an der Schnelligkeit arbeiten oder an der Kraft arbeiten, je nachdem, was auf dem Trainingsplan steht. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, an diesen Trainermeetings teilzunehmen, um mir überhaupt einen Überblick zu verschaffen, wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge, woran arbeiten wir, was ist das übergeordnete Ziel, um einfach in den Austausch zu gelangen, weil ihr seht die Jungs am Wochenende, bei den Spielen im Idealfall. Ihr seht die Jungs auf dem Eis, den Einblick habe ich nicht. Und deswegen muss ich für meine Verhältnisse daran teilnehmen, um zu sehen, okay, wo stehen wir?
Okay, dann die letzte Frage, die von mir kommt, ist, fast die letzte. Wir haben drei Positionen im Eishockey. Mhm. Wir haben die wichtigste Position, ist der Torwart.
Ja.
Dann kommen die Ds, also die Verteidigung, und dann kommen die Fs, die Stürmer.
Mhm.
Ich weiß durch unseren Torwarttrainer Erik, auch das wieder ein Meilenstein für uns, der uns gelungen ist, dass wir Off-Ice-Torwarttraining mittlerweile anbieten.
Ja.
Wie wichtig oder vielleicht Traumwelt, das ist gar nicht realisierbar, sollte auch das Athletiktraining in der spezifischen Position sein, Verteidiger, Stürmer? Oder kriegen wir das überhaupt hin? Kann man daran überhaupt arbeiten, in einer Mannschaftssportart?
Das kann man, das ist aber eine personelle Frage. Also grundsätzlich ist das eine Sache, die nicht ein Trainer alleine leisten kann. Wenn man es so weit runterrichtet und sagt, ich möchte die Stürmer anders trainieren als die Verteidiger und die Verteidiger anders als die Stürmer und dann noch der Torhüter dazukommt, das schafft ein Trainer alleine nicht. Wichtig ist es auch, was ich auch für mich festgestellt habe, ist, ich habe jetzt diese Saison auch angefangen, mit den Torhütern der Damenmannschaft spezifischer zu arbeiten und da ganz viel auf die Spielerinnen an sich Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, gebt mir doch mal Input, wie fühlt ihr euch, was sind eure Schwachstellen jetzt direkt, weil ich sehe den Torhüter jetzt beispielsweise auch ein bisschen ausgegliedert aus der Mannschaft, weil er noch ein bisschen spezifischere Bewegungen hat, andere Bewegungen, er steht noch tiefer auf dem Eis Und ich sage, da sollte man definitiv anders arbeiten, wenn es realisierbar ist und eine gewisse allgemeine Grundausbildung da ist. Wenn diese Grundausbildung nicht gegeben ist, aufgrund von, der Spieler kommt jetzt nicht aus einem Verein, leistungsorientierten Verein, sondern kommt aus einem Verein, der zweimal die Woche Eistraining hatte und dann wurde ein allgemeines Off-Ice-Athletik gemacht, wo diese Fähigkeiten nicht so ausgeprägt sind, macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Dann sollte man erst diesen Grundbaustein erst setzen, bevor man dann in die Spezifik geht.
Mhm. Ja, ja, stimmt.
Und das sollte definitiv über Leute realisiert werden, wie einen Torwarttrainer, weil der wahrscheinlich auch einfach weiß, wie es sich für diesen Spieler anfühlt. Ich bin kein Torhüter gewesen. Ich weiß nicht, wie es in gewissen Situationen, wie ich in gewissen Situationen mich bewegen muss oder wie ich kognitiv arbeite, um den Schuss zu sehen beispielsweise. Mhm. Und da ist es sehr wertvoll, wenn man dann Leute hat, die eben diese Erfahrung mitbringen und das den Leuten, dann, also denen kauft man das dann auch eher ab. Also wenn, ja. wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich bin Torhüter-Trainer, ich war selber so und so viele Jahre auf dem und dem Level Torhüter, dann vertraue ich, dann habe ich ein grundsätzlich erstmal ein ganz anderes Vertrauen zu dem.
Ja, stimme ich dir zu, weil du hast gerade den Übergang zur nächsten Folge, da werde ich mir einen Torwarttrainer einladen, den Erik Reukauf.
Er war schon sehr guter Mann.
Ja, du feier ihn mal nicht ganz so ab, ne? Auch er muss erstmal durch seine Feuertaufe vom Praktikanten zum Azubi. Nein, ja, Philipp, dann danke ich dir. Hast du ein Wunschthema? Du hast die letzte Frage ist immer, hast du ein Wunschthema oder etwas, wo du sagst, bitte das mal ansprechen, würde mich mal interessieren.
Was mich tatsächlich interessieren würde, ist gerade, weil ich den Bereich auch durchgelaufen bin am SLZB, mich würde es interessieren, jemanden zu fragen, der jetzt Einblicke in den Profibereich bekommen hat, es aber aufgrund von Umständen, weil er sagt, mir war die Ausbildung dann noch wichtiger oder das Studium, wie da dieser Schritt war. Also warum man sagt, ich entscheide mich gegen eine Profikarriere und ich gehe in die Wirtschaft oder ich mache mein Studium. Und mach da eine Ausbildung. Das würde mich mal interessieren, was da so die Beweggründe für sind oder wie die Perspektiven da sind, warum man diese Entscheidung trifft. Das würde mich mal sehr interessieren.
Ja, okay.
Also mit ehemaligen Spielern quasi, die
ja, den Austausch.
Den Profischritt da nicht gegangen sind, sondern sich für die Ausbildung oder das Studium entschieden haben.
Okay, jetzt noch ein bisschen Bashing. Wir kommen wieder zu Patrick Kienschaff. B-Lizenz, ja, nein,
vielleicht. Ja, ein leidiges Thema. Es zieht sich ja mittlerweile schon durch.
Ist anstrengend,
oder? Wann macht Patrick Kienschaff seine B-Lizenz? Ja, das ist...
ja, also wir können es alle nicht mehr hören.
Aber also, ja, meine Frage, ich habe es ja mitbekommen, dass die letzte Frage für den Podcast immer gestellt wird. Die B-Lizenz, ja, das Thema ist jetzt, ich glaube, das hat sich mittlerweile geklärt, wann Patrick Kienschaff seine B-Lizenz macht, aber... Jetzt so mal langfristig geplant, möchte ich gerne mal die Frage stellen, wann Patrick Kienschaff dann endlich mal seine A-Lizenz macht.
Ich glaube, dass das größte Problem wird sein bei Patrick, das ist wie bei Leuten, die sich ein ganz teures Auto kaufen nach 20 Jahren und die haben dann dieses Auto oder das ist wie bei so einem Bootskäufer, ja? Der freut sich ja an zwei Tagen, an dem Tag, wo er es gekauft hat und an dem Tag, wo er es wieder los wird. und so ist bei Kini. Ich glaube, wenn er die B-Lizenz hat, Da ist nichts, Patrick, da ist nur Leere. Ja, das ist wie bei Wimbledon-Sieger oder Stanley Cup-Siegern, die führen erstmal nichts. Also wenn du sie dann haben solltest.
Aber ich glaube, Kini so einzuschätzen, dass die Leere dann so groß ist, dass er sagt, okay, ich mache den nächsten Schritt, ich will die A-Lizenz und dann macht er auch den nächsten Step.
Boah, das
wird aber... Trau ich ihm zu. Ja? Kini, ja. Ich glaube auch nicht.
Kini, all you need is a little push. Gut, naja, dann... Ja, dann danke ich dir.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, war sehr, sehr interessant, auch wieder mal für mich. Ja, für euch da draußen, wie gesagt, die nächste Folge wird dann sein mit einem Torwarttrainer, mit Erik Reukauf. Da werden wir natürlich über die Torwartausbildung sprechen, über seinen Werdegang. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch ist für Philipp, Daumen runter ist für mich. Ist gar kein Problem. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr euch jederzeit melden. Ich verbleibe mit besten Grüßen. Adieu.
Ciao, ciao. Macht's gut.